Bürgerfunkstudio der VHS aus Rheinberg. In der Moderation Karl-Heinz Kamps. Diese Sendung gehört zu der Sendereihe Ortsgespräche der VHS aus Rheinberg und wurde erstellt in Verbindung mit der Bürgerinitiative Salzbergbau geschädigt am Niederrhein. Nähere Informationen zur Sendung finden Sie unter www.salzbergbaugeschädigte.de. Dies ist keine Live-Sendung. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie jetzt hier am Radio nochmals begrüßen. Ich sagte Ihnen gestern schon, dass wir uns heute nochmal am Radio hören werden. Ich habe Ihnen hier etwas mitgebracht, und zwar von der Versammlung der Bürgerinitiative, von der Information der Bürger über das Planfeststellungsverfahren. Und als erster Redner hörten wir jetzt Dr. Karl Kreber-Hortmann, der stellvertretende Vorsitzende der Bürgerinitiative Salzbergbaugeschädigte.
Und was wollen wir erreichen, dass also hier einerseits mal darüber aufgeklärt, wie und wo wurde schon Salz abgebaut in den letzten 100 Jahren fast, welche Erweiterung ist geplant und was können Sie jetzt konkret tun, um diesen engen Zeitplan des Planfeststellungsverfahrens hier noch Ihre Ansprüche einzubringen und Einwendungen einzuheben. Das machen wir zum Schluss. Das ist ein relativ enges Zeitfenster, wo jeder von Ihnen hier die Gelegenheit hat, was Einwendungen einzubringen. Und ich möchte natürlich auch sehr herzlich dem Spargelhof Schippers danken und den Familien Schippers und Merkewitsch, die hier diesen Raum kostenlos zur Verfügung gestellt haben und auch gut geheizt haben bei den hohen Ölpreisen heute. Ja, ganz kurz zur Bürgerinitiative, dass man einfach weiß, ja, von wem einerseits die Informationen kommen. Und wer so dahinter steckt, das sind quasi hier die Leute aus dem Vorstand und dem Beirat. Und nicht zu vergessen, unten rechts natürlich die ganz, ganz vielen Mitglieder. 1.800 Mitglieder fast sind hier im Umkreis Mitglied dieser Bürgerinitiative seit 2015. Die ist gegründet worden, unter anderem vom Thorsten Schäfer, dem ersten Vorsitzenden, der hier ist und natürlich der Kern und Treiber dieser ganzen Veranstaltung quasi ist und der ganzen BI ist. Wir haben weiter im Vorstand auch Claudia Kienzle aus Xanten seit 2020, die das Schriftführeramt übernommen hat. Dr. Claudia Kerkhoff, ebenfalls aus Xanten seit 2020, Kassiererin. Auch Andres Roskoyos aus Perrich, Herrn Liebrecht aus Birten, Karl-Heinz Kamps da vorne, der hier sehr bekannt in Fehn ist, Radiomoderator ist, der die ganze Technik hier bereitstellt. Acke Wilmes aus Büderich, kennt vielleicht der eine oder andere als Energieberater. Ernst Berns aus Menzeln, der schon sehr lange tätig ist. Auch Axel Paulik aus Büderich. Also das ist die Bürgerinitiative Salzbergbau Geschädigte, dass Sie den Namen mal gehört und gesehen haben. Ich komme hier aus Fehn, hier ganz aus der Nähe hier, habe vorher in Ginderich gewohnt. Da kam ich gebürtig her. Dort, wo in den 60er, 70er, 80er Jahren Salz abgebaut worden ist. Und da habe ich noch, weiß ich noch aus der Jugend, dass da immer die Gläser geklärt haben im Schrank. Und naja, jetzt, was jetzt in Ginderich passiert ist, dass jetzt die Straßen aufgerissen werden, die Kanäle ihre Steigung verloren haben, dass Straßen kaputt gehen, das sind die, sag ich mal, die offiziellen Dinge, die bekannt sind. Ja, und jetzt wohne ich in Fehn und werde auch demnächst jetzt vom Salzbergbau betroffen. Das sind natürlich auch die Motivatoren, die einen hier herbringen, in der Bürgerinitiative zu arbeiten. Ja, was macht die Bürgerinitiative in den letzten fünf, sechs Jahren? Natürlich mit Hilfe der Politik, natürlich, die ja auch dankenswerterweise auch heute da ist, nämlich den Runden Tisch initiiert als erstes Gesprächsforum 2018, einen zweiten 2019. Dort sind viele Dinge besprochen worden, auch viele angegangen worden. Mit der Konkretisierung hapert es vielleicht noch etwas, aber es ist zumindest alles im Fluss, das ganze Thema. Ganz, ganz viele Gespräche mit den kommunalen Vertretern, wie gesagt, die hier sind. Homepage, Infoveranstaltung, auch Gespräch mit dem Wirtschaftsministerium laufen seit 2019, auch als Resultat dieser runden Tischveranstaltungen. Gespräche auch mit den Unternehmen ESCO, Solvay, Cavity, K&S. Dr. Weber ist ja auch hier, um sich das anzuhören, vielleicht auch nachher etwas Stellung zu nehmen. Und natürlich Gespräche mit allen Parteien und ganz wichtig und sehr zeitlich aufwendig und auch mit großem Engagement verbunden war das Thema Resolution. Dort haben wir auch mit allen politischen Fraktionen der Kommunen Rheinberg, Alpen, Xanten und Wesel Gespräche geführt. Auch da herzlichen Dank an alle Ratsmitglieder und Fraktionsmitglieder, die mit uns sich die Zeit genommen haben, sich hier unsere Ziele sozusagen zu besprechen. Das waren sehr intensive und sehr gute Gespräche und unisono quasi, kann man sagen, von allen Parteien, also vom gesamten Spektrum von links bis rechts, können wir sagen, dass wir eine sehr, sehr große Zustimmung erfahren haben unserer Ziele. Die Leute haben quasi sich gewundert, dass das überhaupt noch diskutiert werden muss. Unsere drei Ziele, nämlich das eine Thema Transparenz, Erfassung, also dass die Frage der Schäden transparent dargestellt wird. Das zweite Thema eben der Schlichtungsstelle für den Fall, dass es Unstreitigkeiten gibt. Und das dritte Thema eben das Thema der Ewigkeitslasten, also eine Fondsbildung und solche Dinge, die da drinstehen. Das hat, wie gesagt, sehr große Zustimmung in allen politischen Gremien auf kommunaler Ebene gefunden. Ist dann jetzt quasi zu Beschlüssen der Räte geworden, die jetzt an den Kreis Wesel sozusagen adressiert haben, diese Resolution umzusetzen. Also dafür auch, wie gesagt, herzlichen Dank für das Engagement aller Parteien. Wie gesagt, alle haben sich da sehr gut eingebracht und dieses Themas angenommen und dem eine große Aufmerksamkeit zugefügt. Und wir hoffen natürlich, dass jetzt auch daraus was wird, dass beispielsweise die Transparenz und die Erfassungsstelle jetzt auch im Kreis Wesel angesiedelt. Kurz nur als zeitlichen Überblick noch, wenn man hier über den Salzbergbau redet, dann findet das Ganze in sogenannten Rahmenbetriebsplänen statt. Und die sind quasi, ja, werden quasi von den Unternehmen K&S quasi beantragt. Und zwar werden die beantragt bei der Bezirksregierung in Arnsberg. Das läuft dann unter sogenannten Änderungsanzeigen. Und beispielsweise hat in 2018 die erste Änderungsanzeige stattgefunden mit dem Ziel, den bereits genehmigten Salzabbau von 2025 bis 2050 zu verlängern. Das ist quasi 2019 hier dann auch genehmigt, zugelassen worden. Eine sechste Änderungsanzeige hat sich um das Thema Erkundungstunnel, ich weiß nicht, ob das jemand von Ihnen mitbekommen hat, letzten zwei Jahren Erkundungstunnel unter Birten, unter anderem unter der Hees, wo es darum geht, das Gebiet zu erkunden. Auch das ist quasi genehmigt worden, und zwar ohne Umweltverträglichkeitsprüfung. Und jetzt hier sehr konkret geht es um die siebte Änderungsanzeige. Das ist hier das Laufen der Verfahren. Das ist hier am 30.09. mit dieser planerischen Mitteilung eröffnet worden. Da haben wir auch unter anderem Stellung zugenommen. Und jetzt ist das relativ enge Zeitfenster des Planfeststellungsverfahrens. Das ist also nur sehr, sehr kurzer Zeitraum. Aus unserer Sicht wenig Publik. Die meisten wissen davon gar nichts, haben gar nichts mitbekommen. Wissen gar nicht, dass sie betroffen sind, weil nämlich unter ihnen ja irgendwas stattfindet, und haben jetzt nur noch sehr wenig Zeit, dort Stellung zu nehmen. Das ist also quasi der aktuelle Anlass. Jetzt möchte ich nun hoffentlich noch einen kurzen Rückblick geben zu dem, was hier in den letzten quasi 100 Jahren fast passiert ist. Das Bergwerk in Bord ist 1926 dort der Schacht ausgehoben worden. Da, seitdem darum herum hat sich quasi der Salzbergbau also immer erweitert.
Karl Kreber-Hortmann, stellvertretender Vorsitzender der Bürgerinitiative Salzbergbaugeschädigte, erläutert nun anhand einer Karte die Abbaufelder hier rings um das Bergwerk in Bord.
Nur zur Orientierung, also das Blaue hier ist der Rhein, wir liegen also ja inmitten des Rheins umflossen. Hier oben ist die Weseler Rheinbrücke, hier ist Fehn, also hier sind wir noch außerhalb des betroffenen Gebietes. Und ja, man sieht hier, dass das hier vor dem Krieg schon eben angefangen hat, sich dann nach dem Krieg bis unter Büderich ausgedehnt hat, bis 67, diesem Feld hier. Dann ist weitergegangen, 60er bis 80er Jahren Richtung Ginderich, dieser Bereich und auch hier natürlich im Bord. Und dann hat sich das eben immer weiter ausgedehnt, wenn die Felder abgebaut waren, Richtung Bisslicher Insel, Birten und Richtung Xanten. Diese grüne Linie, das ist der Bereich, der an das Bergwerk quasi vergeben ist, in dem es also das Recht hat, Salz abzubauen. Und das Ganze, ja, man sieht es ja hier, es findet sich alles in unmittelbarer Nähe des Rheines. Auch hier teilweise ist auch unter dem Rhein auch noch abgebaut worden, in Büderich nach dem Krieg, was jetzt, glaube ich, nicht mehr erlaubt wäre. Aber wie gesagt, das Ganze hat eben hier jetzt schon in den letzten 100 Jahren stattgefunden und dehnt sich jetzt weiter aus mit dem Abbau der Felder unter Tage. Sagt der Salzstock ist natürlich noch viel, viel größer und naja, wie es weitergeht, man weiß es nicht. Wie sieht das von unten aus? Selbst war noch nicht unten, aber diese Bilder haben wir, glaube ich, aufgenommen, wo wir mal eingeladen waren. Das ist hier eine Kaverne, die ist 20 mal 20 Meter groß. Hier zum Vergleich kann man das Auto vielleicht ungefähr abschätzen, wie groß das ist. Solche Kavernen sind einige hundert Meter lang, in denen eben das Salz abgebaut wird. Der ganze Stock ist 200 Meter groß, der Salzstock. Und davon werden eben in dem Fall hier die 20 Meter in Kavernen abgebaut. Und das Ganze geschieht mit Bohrungen, die dort gemacht werden, in die dann Sprengladungen eingebracht werden. Und die werden ja eben, der eine oder andere, der hier wohnt, wird es auch hören. Jetzt bei mir höre ich es zumindest morgens und abends. Dann wird gesprengt, das heißt, da wird eben der Vortrieb hier weitergetrieben, und sodass eben hier das Salz dann eben abgebaut werden kann mit dieser Sprengmethode. Ja, wie sieht das Ganze von unten aus? Das ist ja also ein Rissbild von den Abbaufeldern. Also hier beispielsweise, hier das ist Büderich, hier ist Kinderich, hier ist Fehn, hier unten links sind wir jetzt hier auf dem Tackenhof. Den Rheinfernen Deich, der ist also komplett im Abbaugebiet, sinkt also auch entsprechend ab, wird ja auch jetzt demnächst erhöht. Die Landstraße 460, die auch vor 5-6 Jahren mal repariert worden ist. Hier gibt es auch Lücken zwischen den Bergwerksfeldern. Und jetzt geht es ja darum, das Ganze hier auszuweiten. Die Kirche Büderich, wo es jetzt letztens den Schadensvermutung zumindest gibt, das laufende Verfahren gibt. Das Bergwerk, also hier drumherum, ist unmittelbar nicht abgebaut, sondern nur in einer gewissen Entfernung davon wird abgebaut. Und ja, sodass man quasi sieht, wo man hier mal ist, so wie es also unter uns aussieht. Dann auch mal im Vergleich dazu den Kiesabbau, den man hier sieht in den zwar auch großen Baggerlöchern, aber doch kleinen Feldern, viel publikumswirksamer ist, wo sich ganz, ganz viele Leute engagieren. Und ich glaube, die Leute wissen gar nicht, dass unter ihnen ein ganz anderes Thema vielleicht auch vorangetrieben wird, was sie nur gar nicht sehen, weil es eben nicht zu sehen ist, weil es eben unter der Erde stattfindet, aber sich doch eben in große Bereiche ausdehnt.
Thorsten Schäfer, erster Vorsitzender der Bürgerinitiative Salzbergbaugeschädigte, geht jetzt auf das Planfeststellungsverfahren ein und informiert darüber die Bürgerinnen und Bürger, die hier heute anwesend sind. 170 Bürgerinnen und Bürger hatten sich angemeldet und konnten also an dieser Infoveranstaltung teilnehmen. Hören wir mal rein, was Thorsten Schäfer zu sagen hat.
Ja, ich habe jetzt das Thema Planfeststellung. Das sind also diese 5 Ordner, die wir hier haben. Und da ist halt relativ viel enthalten in den Planfeststellungsunterlagen. Die Unterlagen selber können Sie auf der Seite der Bezirksregierung in Arnsberg einsehen. Die sind also dort veröffentlicht. Den Link habe ich zwar hier gepostet, den finden Sie bei uns aber auf der Homepage auch nochmal, weil das kann man jetzt kaum mitschreiben. Wichtig ist dabei das Thema, dass wir wirklich bis zum 19.04. diese Unterlagen online abrufen können, nachher nicht mehr. Das heißt, Sie sollten jetzt gucken, wenn Sie die Unterlagen noch nicht runtergeladen haben, dass Sie sich dann diese besorgen halt auf dieser Seite. Ich will jetzt nicht im Detail auf alles eingehen, was da jetzt enthalten ist. Deswegen, ich wollte es aber trotzdem mal gegliedert haben, damit Sie jetzt ungefähr einen Überblick haben, was ist überhaupt da drin. Sämtliche Unterlagen, das ist das Wichtige dabei zu wissen, sind halt Unterlagen, die von K&S auch beauftragt wurden. Das sind also Unterlagen, die kommen halt von dem Unternehmen, die haben halt den Auftrag gegeben für diese Unterlagen. Wir haben die Betriebsplanung bis 2050. Die Betriebsplanung bis 2050 heißt halt, hat das Unternehmen vor? Wie soll der Abbau fortgeführt werden? Das ist sozusagen das, was dort enthalten ist. Zweite ist der Umweltverträglichkeitsbericht. Der wurde von der Firma Ökoplan gemacht. Was ist ein Umweltverträglichkeitsbericht? Das ist ein Bericht, der die Aufgabe hat, sämtliche Umweltauswirkungen des Vorhabens und dessen Auswirkungen zu prüfen. Und das ist notwendig für Senkungen, die ab einer Größenordnung von 3 Metern oder mehr stattfinden. Deswegen gibt es hier in diesem Zusammenhang mit diesem Verfahren auch eine Umweltverträglichkeitsprüfung. Und diese Umweltverträglichkeitsprüfung und dieser Umweltverträglichkeitsprüfungsbericht, der hier gemacht wurde, der ist halt auch einer dieser Unterlagen, die Sie hier sehen können, wo halt diese Auswirkungen analysiert wurden. Das ist zum Ersten das wasserwirtschaftliche Gutachten. Das wurde von der Linksrheinischen Entwässerungsgesellschaft, der LINEC, gemacht. Die LINEC ist dafür zuständig, sämtliche wasserregulierenden Maßnahmen hier zu machen. Also Sie kennen die LINEC wahrscheinlich auch aus anderen Bereichen, aber die sind dafür zuständig, den Flurabstand einzuhalten. Das heißt, dafür zu sorgen, dass der Abstand zwischen dem Grundwasser und der Bodenoberfläche genauso bleibt wie vor dem Abbaubeginn. Und was die betrachten, ist halt der denkbar ungünstigste Fall. Worst Case wird betrachtet und man guckt darauf, was ist die Beherrschbarkeit oder welche bewährten Regulierungsmaßnahmen kann man damit machen. Dann gibt es die Wasserrahmenrichtlinie, das ist europäisches Recht. Und das Interessante dabei ist, vor allen Dingen der erste Satz, mit Einführung der Wasserrahmenrichtlinie wurde europaweit angestrebt, alle vorhandenen Flüsse, Seen, Grundwasser und Küstengewässer bis 2015 in einen qualitativ guten Zustand zu versetzen. Das Problem dabei ist natürlich, wenn man jetzt unten Salzbergbau betreibt, dann hat das Auswirkungen an der Oberfläche, ob man dann wirklich alle Flüsse, Seen, Grundwasser und Küstengewässer hier natürlich nicht, aber ob man diese natürlich in guten Zustand überführt, weiß ich nicht. Aber das ist halt, wie gesagt, das, was jetzt hier auch in der Wasserrahmenrichtlinie geprüft wurde und das ist halt das Thema hier. Dann gibt es natürlich ein ganz großes Thema, das ist die Auswirkungen auf den Hochwasserschutz. Und das sind vor allen Dingen diese Modelle, die gerechnet wurden. Also was passiert, wenn es zu einem Hochwasserauswirkung kommt? Wie sind die Hochwasserschutzanlagen, die wir hier haben? Sind die ausreichend? Was muss gemacht werden, um halt sicherzustellen, dass wir hier kein Hochwasser bekommen, beziehungsweise dass wir keine Auswirkungen basierend auf Überschwemmungen haben? Und das ist, wie gesagt, diese ganze Berechnung ist basierend auf diesen Modellen. Das nächste sind Themen wie Spreng- und Emissionstechnische Gutachten. Da geht es darum, wirklich zu gucken, was sind die Einwirkungen auf die Menschen in Gebäuden nach einer DIN-Norm, also was sind da die Auswirkungen von den Sprengungen unter Tage. Was nicht betrachtet wird, sind die Einwirkungen auf bauliche Anlagen. Das ist halt in dem Fall nicht Teil dieses Gutachtens. Wie gesagt, ich will nicht im Detail zu sehr auf die Unterlagen eingehen, sondern nur grob den Überblick geben. Dann gibt es noch die FFH-Verträglichkeitsstudie. Das geht um artenrechtliche Thematiken, also man prüft nach, da gibt es diese sogenannte Natura 2000-Gebiete, ob das, was jetzt hier an Maßnahmen passiert, Auswirkungen auf die Umwelt und auf die Natur hat. Und das ist halt genau das, was dann in diesem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag enthalten. Wie gesagt, alle Unterlagen können sich runterladen und sich angucken. Ist halt sehr viel Arbeit, wenn man da jetzt versucht, die wirklich zu analysieren. Wir selber haben es so gemacht, dass wir versucht haben, es aufzuteilen, unterschiedliche Themenbereiche auf unterschiedliche Leute aufzuteilen. Aber das ist trotzdem eine Masse an Arbeit. Und ich weiß zum Beispiel, dass die Städte und Kommunen und auch der Kreis dort auch Gutachter beauftragt hat, beziehungsweise Fachleute, die da einfach nochmal drauf gucken, was da letztendlich drinsteht.
Herr Schäfer erklärt nun die Auswirkungen des erweiterten Salzbergbaus.
Mieten schon bekannt, in Büderich, Ginderich, wenn Sie da mit Leuten sprechen, die haben halt schon Erfahrungen, was Auswirkungen sind. Und das steht natürlich für die neuen Gebiete jetzt auch an. Hier mal, das ist eine Karte, die ist auch enthalten in den Unterlagen. Da sieht man jetzt sozusagen die Senkungsprognosen der Erweiterungsflächen. Da geht es jetzt nur um die Senkungsprognose des neuen Bergbaus. Also das heißt, das sind zusätzliche Senkungen, die entstehen. Interessant dabei ist, und das ist immer wieder ein Thema auch für Diskussionen, sind mathematisch berechnete Werte. Also man sieht hier auf der rechten Seite, das ist zum Beispiel so ein Beispiel für so eine Prognose. Man kann an den Zahlen überhaupt nichts erkennen, wenn man die einfach nur so sieht. Deswegen, das macht es ein bisschen schwierig. Was entscheidend ist, ist unter anderem diese 46 Grad. Das ist dieses Gradwinkel sozusagen ab dem Punkt, der da definiert ist, geht 46 Grad nach oben. Und das ist dann sozusagen die Berechnung, bis wohin so die Senkungen auftreten können. Das ist halt das, was mathematisch berechnet. Aber wie gesagt, nur mathematisch. Wir sehen jetzt hier in den Karten immer, Feen ist außen vor. Sieht so aus, als ob Feen außen vor ist. Wir sehen aber auch hier, dass diese äußerste Linie halt eine 5 cm Linie ist. Das heißt, darüber hinaus gibt es natürlich auch noch Senkungen, die da entstehen können. Deswegen Feen gehört, wenn man andere Karten sieht, auch immer zu dem sogenannten Untersuchungsgebiet dazu. Das ist dann nochmal, das ist eine ähnliche Karte, wie der Herr Karl-Kapper-Hortmann vorhin gezeigt hat, nur diesmal halt das Gesamtgebiet. Also so sieht dann unser Gesamtgebiet aus. Wenn man da jetzt Wasser reinlaufen lässt, dann hat man eine große Seenplatte, weil letztendlich das halt alles volllaufen wird. Wenn man jetzt den Spargelhof Schippers mal guckt, vorher war er nicht drin, jetzt würde der Spargelhof Schippers mit gut 3 Metern Senkungen nach dem Abbauende dastehen. Jetzt kommt das Thema, was passiert, wenn wir ein Hochwasser kriegen? Das ist jetzt ein HQ-100. HQ-100 heißt 100-jähriges Hochwasser. Gehen wir mal auf das HQ-Extrem. Das ist wirklich, wir kriegen Wasser ins Hinterland. Also die Deiche können es gar nicht mehr aufhalten, weil es einfach zu hoch ist. Was passiert dann? Dann würde es so aussehen, dass wir hier halt auch in dem Gebiet dann halt unter Wasser stehen. Das heißt, wir hätten hier dann halt das Gebiet auch komplett unter Wasser. Ein anderes Gebiet habe ich jetzt nochmal rausgepickt, das ist Menzelen-Boort-Alpen. Das ist schon relativ blau bei HQ-Extrem. Es wird aber noch dunkelblauer, wenn wir sozusagen weitergehen und sagen, die Abbaumaßnahmen haben stattgefunden. Dann wird es noch ein bisschen dunkler. Also man hat viel mehr dunkelblaue Flächen. Und vor allen Dingen, wenn man auf Bord guckt, das ist halt hier das Gebiet, das Neubaugebiet. Das ist dann natürlich auch noch weiter abgesenkt. Sind halt Karten, die einfach nur darstellen sollen, was die Auswirkungen bei einem Hochwasser sein würden nach dem oder durch den Salzbergbau.
Es ist natürlich sehr schwierig, am Radio jetzt Karten zu erklären. Darum ein heißer Tipp von mir. Die komplette Präsentation, sowohl von Dr. Karl Kreber-Hortmann und auch von Thorsten Schäfer, finden Sie auf der Webseite der Bürgerinitiative. und Sie können dann dazu eben halt diese Informationen, die Sie jetzt hier bekommen, direkt angleichen und finden sich sicherlich damit blendend zurecht.
Wir haben Senkungen im Salzbergbau, die dauern viel länger an. Also in der Steinkohle sind wir relativ schnell mit den Senkungen am Ende. Das ist relativ schnell, die Senkungen erreicht sind, die 100% der Senkungen. Das Problem beim Salzbergbau ist, dass es viel länger dauert und wir haben hier bis zu 200 Jahre Senkungen. Und wenn man dann mal auf das aktuelle Recht eingeht, es wurde im Jahre 2002, wurde das BGB geändert, in der Hinsicht, dass die Verjährungsfristen geändert wurden. Nach den neuen rechtlichen Regeln haben Sie eine 30-jährige Verjährungsfrist nach Bergbauende. Das heißt, danach sind die Schäden sozusagen verjährt. Die Situation ist für die Leute, die aus dem Altbergbaugebiet kommen, ein bisschen anders, weil es halt 2002 geändert wurde. Das Recht im BGB gelten dort andere rechtliche Bedingungen. Da gelten nämlich die alten Bedingungen, die hießen Verjährung 3 Jahre nach Schadenserkennen. Und es gab keine 30-jährige Verjährungsfrist. Also wenn Sie den Schaden da haben und den melden, dann verjährt er nicht. Deswegen auch katholische Kirche in Büderich zum Beispiel, die aktuell ja dieses Klageverfahren angestrebt hat gegen die Cavity, also gegen den Altbergbau, ist vom Landgericht ja auch angenommen worden, die Klage, mit dem Hinweis, die Verjährung ist noch nicht eingetreten, weil halt vor 2002. In Büderich hat man es vor 1969 aufgehört, deswegen sind da die 30 Jahre halt kein Thema. Das ist aber ein sehr wichtiges Thema auch für Ihre Einwendungen, weil diese Verjährungsfrist halt problematisch ist. Wozu führt das letztendlich für Sie? Das kann halt dazu führen, dass Sie Schäden an Ihrem Eigentum bekommen. Und das sind halt nur mal so Beispiele, die man hier so sieht. Was kann passieren? Sie können Fundamentbrüche haben. Ich habe vorhin auch Karten gesehen von einem Bürger hier oder einem Betroffenen, wo halt auch gezeigt wurde, wie die Fliesen wieder gerissen waren. Und solche Sachen sind halt typische Beispiele dafür, wenn der Boden sich bewegt, wenn es zu Zerrungen und Pressungen kommt, dass man dann halt Schäden bekommt. Das ist, wie gesagt, eins dieser Beispiele. Wenn wir jetzt da weitergehen, sind hier mal Beispiele, die wir so haben aus unseren Bereichen, aus Büderich, Ginderich und aus den Altbergbaugebieten. Da sieht man halt, so sind die Schäden, die da entstehen. Man muss aber auch immer sagen, man darf jetzt nicht sagen, jeder Schaden, den ich irgendwie im Haus habe, ist ein Bergbauschaden. Das ist eine ganz wichtige Sache. Aber die Häufung, vor allen Dingen in bestimmten Regionen und Bereichen, deutet halt schon darauf hin, dass es sich um sowas handeln kann. Also wie gesagt, das ist hier auf der Seite die katholische Kirche mit den Fliesen, die hochgekommen sind. Und das ist zum Beispiel die katholische Kirche in Menzeln. Und hier sieht man halt häufig die Situation, dass die Risse zwischen den schwächsten Stellen im Gebäude entstehen. Das sind meistens so zwischen Fenstern zum Beispiel. Und interessant sind halt häufig diese Risse, die durch die Steine gehen. Also mitten durch die Steine und nicht nur entlang der Fugen. Nochmal weitere Beispiele. Interessantes Beispiel ist auch noch hier relativ starke Risse, die man dann erkennt. Also man kann teilweise durch diese Risse auch eine Hand stecken. Das ist halt wirklich schon das extreme Beispiel. Und das sind halt Beispiele, das ist ein Beispiel von einem Haus, was relativ nah an der Grenze, an den Rändern liegt. Das heißt, dort ist wahrscheinlich die Bewegung am größten, weil dort als irgendwo der Salzbergbau nicht mehr stattgefunden hat, was dann runtergeht. Aber das sind halt alles Dinge, die passieren können und das sind Schadenssituationen, die Sie erleben könnten. Was ist das Thema jetzt? Jetzt habe ich einen Schaden als Hörer. Da muss ich den Verursacher, das ist nämlich im Bergrecht so geregelt, den Verursacher kontaktieren oder den möglichen Verursacher kontaktieren. Das ist in dem Fall auf der einen Seite für den Altbergbau die Cavity, die für die Solvay diese Schadensregulierung macht, für den neuen Bergbau. Die ESCO war so eine Kooperation, die ist ja jetzt nicht mehr da, das ist ja die K&S. Also muss man die K&S kontaktieren für den neuen Bergbau. Der Verursacher prüft dann den Schaden. Das heißt, das Unternehmen selber sagt dir, ob das ein Schaden ist oder nicht. Und am Ende bewertet das Unternehmen auch den Schaden. Und das ist halt das große Thema, was wir haben. Deswegen sprechen wir ja immer von der Schlichtungsstelle als Thema, weil wir überhaupt keine Neutralität in dem Zusammenhang haben. Ja, also wenn ich demjenigen fragen muss, letztendlich potenziell der Schädiger ist, dann ist es halt ein Geschmäckle dabei. Neutral ist es. Was kommt noch dazu? Wir haben nicht nur die Schäden an den eigenen Gebäuden, sondern auch an der kommunalen Infrastruktur. Das ist ein Beispiel von dem Kanal in Ginderich, der auf einer Tiefe von 8 Metern bis zu 10 Meter neu verlegt werden musste, weil das Gefälle sich geändert hat. Das sind Sachen, die natürlich passieren können durch den Salzbergbau im Untergrund, wenn sich alles senkt. Wir haben die Deichsanierungen, die immer ein großes Thema sind. Ganz großes Thema ist auch das Poldern. Wir müssen relativ viel Wasser wegtransportieren. Eigentlich gutes Grundwasser. Das geht eigentlich weg in den Rhein, weil man es einfach nicht anders vorhalten kann. Und wir haben die ganzen Straßensanierungen. Das ist halt auch immer ein großes Thema, Straßensanierung, weil das halt viel Geld kostet. Und da sich aber auch interessanterweise der Bergbau auch an den Schäden beteiligt. Es ist also nicht so, dass der Bergbau sagt, nein, wir zahlen da gar nichts, sondern sie beteiligen sich. Ob das jetzt natürlich, in welcher Höhe, das ist dann eine Sache, die müssen die Kommunen natürlich dann mit den Unternehmen abklären. Was dann auch noch ein Thema ist, das hatten wir vorhin schon mal angesprochen, das ist das Thema Grundwasserregulierungsmaßnahmen. Die DINEC in dem Zusammenhang sorgt dafür, dass sie die Situation, die sie vor dem Bergbau hatten, also wo alle Keller schön trocken waren, auch nachher noch haben. Das heißt, nach dem Abbau wird dafür gesorgt, dass der Grundwasserflurabstand genauso bleibt wie vorher. Ja, also das ist das, was da gemacht wird. Deswegen wird viel gepumpt und das muss halt die DINEC übernehmen. Ein weiteres Thema ist, und das ist auch eine ganz, ganz entscheidende Sache, wir haben halt eine Änderung von Fließrichtungen. Wenn ich einen Senkungsdruck habe, läuft das Wasser auf einmal, was vormals Richtung Rhein geflossen ist zum Beispiel, in Gebiete rein. Also hier läuft es dann runter, zum Beispiel ist jetzt hier der Schwarze Graben, also das ist das Gebiet rund um Bord. Das heißt, hier läuft das Wasser dann da rein, wo es vorher woanders hingelaufen ist. Und das ist halt eines der Probleme natürlich, wenn die Fließrichtung sich ändert, kann es natürlich dann zu Auswirkungen kommen, dass Gesteinsschichten und Sande halt andersrum transportiert werden, wegtransportiert werden. Das muss halt auch alles reguliert werden. Genau dasselbe hier. Hier haben wir zum Beispiel ein großes Thema mit der Fenerlei. Das heißt, hier kriegen wir irgendwie so durch die Fenerlei und durch die Umkehr der Fließrichtung, kriegen wir hier so ein kleines bisschen das Problem, dass da wahrscheinlich verstärkt bei Starkregen oder so alles hinlaufen würde. Aber das sind alles so Themen, die müsste man im Detail dann nochmal analysieren. Das sind sozusagen die wesentlichen Problematiken, die wir so sehen. Das sind meine Einspruchsmöglichkeiten. Das ist das, wo wir Sie sozusagen ermuntern wollen, auch Einsprüche einzugeben. Und diese Einsprüche können Sie bis zum 19. Mai einreichen. Und das Entscheidende dabei ist, dass es nicht nur bezogen auf Sie selber ist, sondern auch sozusagen für Kinder ab 7 Jahre können Einwände machen. Sie können auch für ihre Kinder, selbst für das Baby können sie letztendlich eine Einwendung eingeben, weil das ist letztendlich jeder, der dadurch halt beeinträchtigt ist, und das gilt auch für Babys, kann Einwendungen erheben. Diese ganzen Informationen, die wir jetzt hier sehen, haben wir auch alle bei uns auf der Homepage nochmal stehen. Da können Sie das also auch alles sich einlesen und runterladen, beziehungsweise angucken. Das ist halt sehr, sehr, sehr wichtig. Auch ein wichtiger Punkt ist, wer keine Einwendungen erhebt, hat natürlich nachher auch keine Rechte. Das ist halt auch immer ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Also Sie müssen halt gucken, dass Sie die Einwendungen erheben, damit Sie Ihre Rechte auch einklagen können, wenn Sie sie klagen wollen. Adressaten, wen sprechen wir da an? Beziehungsweise wer kriegt letztendlich die Einwendung? Einerseits die Bezirksregierung in Arnsberg. Man kann es aber auch an die Gemeinden geben. Also das heißt, wir haben die Gemeinde Alpen, Stadt Rheinberg, Gemeinde Sonsbeck und Stadt Zanten. Dort können Sie auch Ihre Einwendungen einreichen. Wichtig dabei ist, lassen Sie sich das immer bestätigen, wenn Sie eine Einwendung gemacht haben, dass Sie auch wirklich dann eine Empfangsbestätigung haben. Formalität, was ist zu beachten? Wie ich vorhin schon sagte, die Offenlage der Unterlagen ist noch bis zum 19. April. Das heißt, so lange können Sie die Unterlagen einsehen. Sie können also ins Rathaus gehen, natürlich mit einer vorherigen Terminabsprache, und können sich die Unterlagen dort einsehen. Das sind dann halt letztendlich die Ordner, die Sie hier sehen. Die sehen Sie da auch. Interessant ist, Sie können die Einwendung auch handschriftlich verfassen. Sie müssen die halt nicht mit Computer schreiben, sondern wenn Sie sagen, ich kann so schreiben, dann schreibe ich die halt handschriftlich und jemand anders wird die dann halt letztendlich. Es geht sogar so weit, dass man auch Einwendungen mündlich vortragen kann. Ich weiß aber nicht, wie das die Städte handhaben, ob man das wirklich aufschreibt, dann wenn einer da hingeht und sagt, ich möchte jetzt mündlich aufsagen. Aber rein rechtlich ist es da sogar möglich. Wir empfehlen, die Einwendung per Einschreiben an die Bezirksregierung zu senden. Das ist das, was macht am meisten Sinn. Und wie gesagt, lassen sich die Einwendung, den Eingang der Einwendung auch bestätigen. Der Aufbau einer Einwendung ist letztendlich ein ganz normaler Brief mit Briefkopf, einem Betreff, natürlich bezogen auf das Planfeststellungsverfahren. Wichtig ist häufig, wenn Sie zum Beispiel auf Ihre Grundstücke sich beziehen, dass Sie dann auch die Bezeichnung der Grundstücke am besten mit Flurstücken angeben, sozusagen, worauf beziehen Sie sich in Ihrer Einwendung. Bei den Einwendungen selber ist halt wichtig, dass Sie dann halt, es gibt dann einen Hauptteil, wo Sie halt sagen, Sie erheben halt im Planfeststellungsverfahren Ihre Einwendungen und müssen vor allen Dingen, und das ist das Allerwichtigste, Ihre persönliche Betroffenheit zum Ausdruck bringen. Und das kann alles Mögliche sein. Das war, was ich vorhin auch schon sagte, wir als Bürgerinitiative, wenn wir unsere Einwendungen machen, werden natürlich grundsätzlich keine persönliche Betroffenheit zum Ausdruck bringen, sondern die allgemeine Betroffenheit, sei es Hochwasser, sei es Änderung der Fließrichtungen, wenn wir da auf solche Themen und auf den Umweltschutz eingehen, das ist also das Allgemeine, aber Sie als Betroffener müssen halt Ihre eigene Betroffenheit zum Ausdruck bringen. Und dann, wenn Sie noch Anträge stellen, dann kommen die Anträge halt noch vor der Unterschrift dazu. Aber das ist sozusagen im Groben der grobe Aufbau einer Einwendung. Was ist eine persönliche Betroffenheit? Da haben wir jetzt mal ein paar Beispiele genannt. Es könnte zum Beispiel sein, dass ich sage, ich habe kleine Kinder. Meine kleinen Kinder werden durch die Sprengungen am Abend und am Morgen, frühen Morgen im Schlaf gestört. Könnte zum Beispiel sowas sein, was Sie schreiben können als persönliche Betroffenheit. Ich bin betroffen, weil meine Kinder betroffen sind. Wohnsituation. Ich wohne im Souterrain und befürchte feuchte Wände. Dadurch, dass wir absinken, befürchte ich halt, dass jetzt also meine Wände nass werden. Oder ich habe einen Handwerksbetrieb in der betroffenen Region und mein Arbeitsplatz könnte durch Überschwemmungen gefährdet sein. Oder generelle Einwendungen allgemeiner Art. Ich befürchte, dass sich durch die geplanten wasserregulierenden Maßnahmen der Grundwasserstand ändert und meine Gebäude durch das gestiegene Grundwasser schaden. Das sind alles so Themen, wie gesagt, die beziehen sich alles persönlich auf Sie selber. Und deswegen müssen wir gucken, dass Sie die überlegen, was kann halt sozusagen die Auswirkung sein des Abbaus, was kann die Auswirkung der Senkungen sein, dass Sie sagen, okay, das ist genau das, was mich betrifft. Und das schreibe ich jetzt in diese Einwendung. Die Einwendung muss immer erkennen lassen, oder in welchen eigenen Rechten Sie sich beeinträchtigt fühlen. Also ist das mein Eigentum, ist das meine Gesundheit? Andere Rechtsgüter, die Sie da befürchten, das muss halt drin enthalten sein. Und welche Beeinträchtigungen befürchten Sie? Wir haben relativ viele Themen oder Punkte nochmal auf unserer Homepage auch veröffentlicht. Wie gesagt, es gibt wahrscheinlich darüber hinaus noch wesentlich mehr. Aber es soll ja nur Anhaltspunkte geben, was Sie einfach mal berücksichtigen sollen. Also es sind natürlich auf einer Seite die Bergsenkungen, es können die Sprenggeräusche sein, können Themen sein wie Infraschall, die Erschütterung an der Oberfläche, die wir ja täglich spüren, wenn hier gesprengt wird, die Schäden an den Gebäuden, der Infrastruktur, 30-jährige Verjährungsfrist nach BGB könnte ein Thema sein, die Kosten für das permanente Abpumpen von Grundwasser, generell die Hochwassergefahren, was ein ganz großes Thema sein könnte, Gefahren durch Starkregen, wenn wir Starkregen bekommen, was passiert dann, wo läuft das Wasser hin? Ich gehe davon aus, wenn ich abgesenkt bin, dann habe ich auf einmal durch den Starkregen ein Problem. Wir haben auch ein großes Thema mit den Katastrophenschutzwegen, denn wenn wir abgesenkt sind, laufen die alle voll. Das heißt, man kann gar nicht mehr über die entsprechenden Straßen fliehen. Man hat diese Wege gar nicht mehr zur Verfügung. Das ist deswegen auch immer ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, der Berücksichtigung finden muss. Dann könnten es aber auch solche Sachen sein, ich befürchte eine Zunahme durch den Verkehr im Salztransport. Könnte ja auch sein. Das ist halt eine ganz andere Thematik, Umweltthematik. Wichtig ist dabei, es gibt hier kein richtig oder falsch. Besser, Sie nennen ein Argument mehr als eins zu wenig, denn es wird maximal weggestrichen, wenn es nicht passt, aber mehr passiert auch nicht. Und wie gesagt, viele weitere Punkte dazu auf unserer Homepage. Weiterhin empfehlen wir, das ist ein Thema, was wahrscheinlich sehr schwierig sein wird, einen öffentlichen Erörterungstermin. Es gibt jetzt das Plansig, das ist ein neues Gesetz, was im Rahmen der Planfeststellungsverfahren eingeführt wurde, um die Planfeststellungsverfahren zu beschleunigen. Ich hatte erst gedacht, das würde nur wegen Corona so sein. Nein, das ist halt, um eine Beschleunigung zu bekommen. Und deswegen werden die ganzen Erörterungstermine online stattfinden. Was natürlich nicht das ist, was man früher hatte, wenn man dann in irgendwelche so Säle wie hier eingeladen wurde und dann wurde erörtert. Dann wurde man hingesetzt und dann wurde über die Themen gesprochen. Jetzt soll es nur einen Online-Erörterungstermin geben, was ich als großes Problem ansehe. Deswegen würde ich empfehlen, diese Forderung zu stellen. Was daraus wird, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wird man sich aufs Gesetz beziehen und sagen, das ist das Gesetz und das wird nicht. Aber vielleicht hilft es ja, wenn viele genau das fordern. Wir, wie gesagt, arbeiten auch an einer Stellungnahme, an einer Einwendung. Und deswegen empfehlen wir auch, dass Sie halt einfach diese Einwendung auch so im Inhalt Ihres Einwendungsvortrags machen. Interessant ist, das ist nur ein Hinweis, Ihre Einwendung wird mit Namen und Adresse an die K&S übergeben. Also die K&S weiß, wer den Einwand gemacht hat, es sei denn, sie untersagen es. Und Das könnte man machen. Man kann also sagen, mein Anliegen ist, Einwendungsschreiben nur ohne Namen und Adresse, also anonymisiert, an den Antragsteller weiterzugeben. Das ist aber eine Sache, die müssen Sie selber entscheiden. Ob Sie sagen, es ist mir egal, ob die KNS weiß, wer den Einwand gemacht hat, oder ob Sie sagen, das wollen die gar nicht wissen. Ist aber eine Sache, wie gesagt, das ist nur ein Hinweis, weil wir gehen nicht davon aus, dass wenn die KNS die Unterlagen bekommt und weiß, wer es geschrieben hat, dass sie dann jeden Einzelnen antelefonieren wird und darauf hinweisen wird, bitte nehmen Sie doch Ihre Einwendung zurück. Das glauben wir nicht. Aber wie gesagt, das ist nur ein Hinweis darauf, dass das halt gemacht wird.
Ja, nun sind wir am Ende dieser Sendung angekommen und es hat sich noch eine längere Diskussion angeschlossen, die wir aber leider nicht mehr aufzeichnen konnten. Das war eigentlich technisch nicht möglich. Ja, an dieser Stelle herzlichen Dank, dass Sie zugehört haben und auch für Sie noch eine Information. Bitte senden Sie, wenn Sie meinen, Sie hätten einen Bergschaden, senden Sie diese Information an die Bürgerinitiative Salzbergbaugeschädigte. Wir brauchen diese Information, um Ihnen hinterher helfen zu können.
Das war eine Sendung des Bürgerfunks aus Rheinberg. In der Moderation hörten Sie Karl-Heinz Kamps. Diese Sendung wurde in Zusammenarbeit gemacht mit der Bürgerinitiative Salzbergbaugeschädigte. Wann die nächste Sendung folgt, das können Sie erfahren über die Webseite www.salzbergbaugeschädigte.de. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Tschüss und auf Wiederhören.